What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Und damit ein herzliches Hallo und willkommen im neuen Radsport-Podcast. Willkommen bei What's Up zur Premierenfolge. Wir haben einen neuen Podcast gestartet. Wir sind gerade zu dritt hier im Studio. Das ist Lukas Bergmann.
Servus.
Das ist Jonas Bayer.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, Thomas Gerlich. Ja, wir sind, was sind wir? Freunde, Arbeitskollegen, Radsport-Fans.
Und ein richtige Radsport-Nerds sind wir.
Und Nerds. Und weil wir schon so viel über Radsport reden, den teilweise auch hobbymäßig ein bisschen selber ausüben, aber hauptsächlich echt drüber reden und uns viel damit beschäftigen, dachten wir uns, komm, wir machen das noch mehr. Wir machen einen Podcast auf. Das Ding heißt What's Up? Das ist die erste Folge, eine Woche vor dem Start der Tour de France. Und ja, wir wollen was kurz beschreiben, was wollen wir machen? Wir wollen viel Hintergrundinfos liefern, viele Analysen zu allen Themen rund um den Radsport, regelmäßig einzelne Themen beleuchten. Das Ganze auch mit Interviewgästen immer mal wieder. Wir haben heute, das kann ich vielleicht schon mal kurz vorwegnehmen, schon mal einen sehr spannenden Interviewgast, finde ich, vom Team Bora, Hans Grohe. Dazu später noch mehr. Das wollen wir alles verbal mit euch machen. Und hobbymäßig, für uns leistungsmäßig zum Radfahren wird es nie reichen.
Nee, aber wir können Worte pro Kilogramm. Das kriegen wir hin. Wir können keine Watt pro Kilogramm, aber Worte. Da bin ich gut.
Wer da die Spitzenwerte liefert dann. Das verbale große Kettenblatt sind wir sozusagen, kann man vielleicht großmundig mal ankündigen. Ja, wir starten heute mal, haben wir uns gedacht, eine Woche ist es noch bis zur Tour de France, mit so einer kleinen Vorschau-Etappe oder Vorschau-Folge auf die Tour. Was ist dieses Jahr alles besonders? Was sind zum Streckenverlauf, zu einzelnen Etappen, zu einzelnen Fahrern? Und wie gesagt, auch noch mit einem Interviewgast später, Robert Gorgos, hatten wir im Gespräch. Das ist der Ernährungswissenschaftler vom Team Bora Hans Grohe. Sehr spannende Aussagen von ihm zur Tour, auch zu den neuesten Erkenntnissen, was sie futtert. Wenn ihr wissen wollt, was Peter Sagan gerne zum Frühstück isst, hört ihr später noch hier in dieser Folge. Ja, und ganz grundsätzlich wollen wir sonst natürlich auch in diesem Podcast in regelmäßigen Abständen immer wieder die verschiedensten Themen, alles rund um den Radsport behandeln. Immer wieder jetzt vielleicht zur Tour de France schon mal was machen und so weiter. Und dazu immer wieder mit auch anderen Interviewgästen oder mit Analysen oder mit allem, ja wirklich allem, was den Radsport begleitet und was da für Themen sind, wollen wir hier in diesem Podcast aufgreifen.
Aber wir beginnen natürlich erstmal mit einem Special. Ich finde, jeder Podcast braucht ganz viele Specials zu besonderen Events und deswegen haben wir gleich mal mit einem Special angefangen. Tour de France.
Entscheidend, am Anfang direkt ein Special zu haben. Davon hängt alles ab.
Ja, dann verrat doch schon mal was, Lukas. Was ist denn das große Special?
Das große Special wird sein, wir werden jede Etappe der Tour de France in einem kurzen Recap veröffentlichen. Also sprich, jeweils nach der Etappe stellen wir uns hier ins Studio, quatschen ein bisschen drüber, was ist heute passiert. Und
das heißt, es werden auch für uns drei anstrengende Wochen.
Definitiv, das wird durchgepowert. Ich sag
wir müssen uns jeden Tag sehen.
Das ist Leistungssport.
Ist es Eiweißpulver? Habt ihr es schon bereit? Steht's bei dir daheim, Thomas?
Der Ernährungsbeutel, da, ich weiß auch nicht, was hau ich mir da jeden Tag rein, wenn ich jeden Tag mit euch, ich sehe euch natürlich gerne, aber jeden Tag mit euch drüber quatschen muss.
Aber wir haben vor allem Nasenklammern.
Ja, aber wir haben das, kann man auch schon mal sagen, ein bisschen auflockern. Ist ja nicht so, dass wir dann jeden Tag zu jeder Etappe 20 Minuten einfach nur reden werden. Wir haben natürlich verschiedene Kategorien, wir haben verschiedene Highlights, picken da uns immer wieder ganz, ganz spannende und witzige Sachen raus, um da immer dass ihr quasi jeden Tag wisst, was war los gestern.
So wird's sein. Da habe ich Bock drauf.
Genau. Und zu diesem Special, das machen wir während der Tour de France. Wir haben jetzt aber die erste Folge, eine Woche vor Start der Tour de France. Wir machen auch nächste Woche nochmal eine Folge. Schon mal zum Vorab quasi. Wir stellen alles vor und heute kommen quasi das Allgemeinere, die insgesamte Vorschau auf die Tour de France 2019. Kann man das so sagen, Lukas? Korrigier mich.
Das ist komplett richtig. Und da würde ich sagen, fangen wir gleich nochmal an, denn die Strecke ist in diesem Jahr sehr besonders. Das ist, glaube ich, immer der erste Blick, den man auf die Tour wirft. Was sind dieses Jahr für große Berge drin? Wo ist der Grand Départ? Wo wird losgefahren? Und das ist echt dieses Jahr schon einige besondere Punkte drin. Wir fangen mal von ganz vorne an. Grand Départ dieses Jahr in Brüssel liegt an einer absoluten Legende.
Ja, Eddy Merckx wird geehrt mit diesem Start in Brüssel. Und dazu geht's los in Brüssel mit dem ganz normalen Auftaktfahren, wo die Sprinter ihre Chance bekommen, würde ich schätzen.
komplette Flachetappe,
ja,
glaube ich. Es braucht man nicht viel mehr drüber verlieren, also Sprinter versuchen, das gelbe Trikot zu holen.
Genau, und aber am zweiten Tag, in der Etappe 2, da wird's schon richtig spannend. Da steht ein Teamzeitfahren auf dem Programm. 27,6 Kilometer durch Brüssel, also man bleibt immer noch in Brüssel. Ziel ist direkt vor dem Atomium. Man hat sich da also wieder die passenden Orte ausgesucht, um da die schönen Bilder auch zu produzieren, die wir dann sehen können. Zur Strecke, ja, gibt keine wirklichen Anstiege. Das heißt, es wird schon davon gesprochen, ob es eine Rekordgeschwindigkeit geben wird von den Teams auf diesem Teamzeitfahren, weil die natürlich wahnsinnig beschleunigen können zu 8. Und was gibt's zu sagen? Teamzeitfahren, das ist einfach spektakulär. 8 Mann legen alles rein, 27 Kilometer, da geht's zur Sache.
Ist natürlich dann auch wieder eine Chance für Teams, die einfach auch gute Zeitfahrer haben, sich da gleich das gelbe Trikot zu sichern. Also nicht nur für die Gesamtwertungsfahrer, wie jetzt bei Ineos oder bei Age Desert, sondern da geht es vor allem auch vielleicht bei Teams wie Quickstep, die sehr viele starke Zeitfahrer haben, auch ums gelbe Trikot, um das einfach ein paar Tage zu haben.
Genau, es ist halt die Frage, wer kann die erste Etappe für sich entscheiden, und die meisten Sprinterteams haben nicht so viele starke Zeitfahrer dabei, dass sie das verteidigen können. Also da wird es einige Teams geben, die da sicher einen starken Blick drauf werfen und da auch viel trainiert haben, um da die Möglichkeit zu haben, vielleicht einige Tage ins gelbe Trikot zu schlüpfen. Generell für das Gesamtklassement geht es natürlich schon um viel. Also gerade für die kleinen Teams, die dürfen da nicht zu viel Zeit verlieren. Und die haben jetzt schon die Chance eben, dass es kein Einzelzeitfahren ist. Und da müssen sie halt schauen, dass sie nicht auf Team Ineos, wie es ja jetzt heißt, gleich irgendwie eine Minute kassieren, was nicht passieren wird. Aber ich glaube, darum wird es gehen, für alle, die ums Gesamtklassement mitfahren wollen.
Klingt immer noch ein bisschen komisch, ne? Team, ja, Ineos.
Da wollte ich immer Team Sky sagen. Da wollte ich auch gerne nochmal einhaken. Das muss man ja diese eigentlich auch dazu sagen. Das heißt jetzt Ineos. Das ist halt das große Team Sky der letzten Jahre. Jetzt ein neuer Sponsor dahinter. Aber bei denen ist ja insgesamt, muss man jetzt auch nochmal sagen, sehr spannend. Jetzt ist der große Favorit Christopher Froome schwer verletzt, leider raus für die Tour. Auch Geraint Thomas, der letztjährige Gewinner, wird starten, aber hat er auch nochmal einen Crash. Jetzt neuer Sponsor und alles, glaube ich, wird schon spannend zu sehen, wie die dieses Jahr das jetzt dann angehen werden.
Gerade auch bei diesem Teamzeitfahren gleich. Also wenn Froome fehlt, ist einfach ein extrem starker Zeitfahrer raus. Klar, da ist immer noch Kwiatkowski, der vorne die Watt wegballern kann. Aber es ist nicht mehr, es fehlt irgendwo ein Puzzleteil.
Ja, es fehlt Froome. Der hat einfach die letzten Jahre geprägt, auch selbst letztes Jahr. War es ja nicht so, dass er sehr weit entfernt war, sondern war nah dran am Sieg. Und hat es Thomas geholt und den haben sie jetzt dabei. Also ich glaube, sie sind immer noch der klare Favorit, auch bei dem Teamzeitfahren, einfach weil sie, der Name hat sich geändert, aber das Team, das sie dabei haben, also auch das Funktionsteam und die Vorbereitungsweise, sind immer noch gleich. Und deshalb glaube ich, gerade auch für Teams wie Movistar, die einfach hauptsächlich aus Bergfahrern bestehen, wird es extrem wichtig werden, dass sie da eine anständige Zeit hinlegen können, um eben nicht so viel Rückstand zu haben.
Na, ihr habt es schon auch schon gesagt mit den vielen Rückständen und dass auch die Teams, die auf Gesamtwertung fahren, da nicht viel Zeit verlieren wollen. Und dann heißt es aber halt auch vor allem für die Sprinter-Teams oder auch für die Sprinter, ja, die ersten Tage noch genießen, bevor es dann wirklich hoch hinausgeht. Ne? Das muss man ja sagen, dass es dieses Jahr echt enorm und extrem, wie hoch die Etappen sind. Brutal ist die Tour de France immer, aber es hat unfassbar viele Strecken über 2000 Meter. Ne?
Das ist sehr beeindruckend zu sehen, vor allem, dass es wirklich für die Sprinter extrem schwer werden wird. Also vergangenes Jahr
und auch
war ja schon, hat man schon gesehen, dass ja, so viele ausgeschieden sind und es gibt keine zwei aufeinanderfolgenden Etappen für Sprinter. Sagen Sie tatsächlich auch, haben Sie drauf geachtet bei der Streckenführung? Also wenn du die Direktoren, habe ein Interview mit Ihnen gelesen, fragst, die haben das bewusst gewählt. Also Sprintetappen sind scheinbar zu langweilig.
Scheinbar so. Und auch gegen Ende werden es wenig. Also früher hat man ja immer dann die Überführungsetappen gehabt, wo dann 3, 4 aufeinanderfolgen. Die fallen jetzt komplett weg. Es gibt fast gar keine mehr irgendwann. Also zwischen Pyrenäen und Alpen, selbst da sind die Etappen so schwer, dass es ganz, wird schwer für die Sprinterteams, ihren Mann überhaupt in Zielsprint zu bekommen.
Und deswegen ist es auch so, dass nach dieser zweiten Etappe zwar kurz was für die Sprinter kommt, da können sie sich mal ein bisschen ausleben. Aber schon bei der 6. Etappe kommt ein absoluter Hammer. Und zwar geht's da in die Vogesen, also nahe der deutschen Grenze.
Ja,
arbeiten sie sich langsam von Belgien runter und dann kommen eben die Vogesen und da sind gleich enorm viele Berge drin.
Ja, da geht's schon richtig zur Sache. Erstmal, du hast schon gesagt, in den Vogesen, für alle, die aus Deutschland vielleicht es mal erleben wollen. Also ich war schon mal bei der Tour de France und da geht's richtig zur Sache. Es ist wie eine Art Volksfest dort. Und in die Vogesen ist nicht so weit, vielleicht 2 Stunden von Freiburg entfernt, wo sie dann ankommen. Planche de Belfi ist das Ziel. Da geht's hoch, 160 Kilometer in Mulhouse oder Mühlhausen, je nachdem, wie man's, wie man's. Ich habe in Freiburg auch schon studiert, deshalb da sagt man nur Mulhouse, aber vielleicht kennst du andere unter Mühlhausen. Mühlhausen, selbstverständlich. 4 Bergwertungen der ersten Kategorie stehen auf dem Plan und vor allem die letzten 2.
Und eine Bergankunft, ne?
Genau, Bergankunft oben, Planche de Belfi, da geht's hoch am Ende, enorm steil.
Die haben die, also man wurde ja, man hat vor 2 Jahren die, eine ähnliche Etappe gefahren, nicht ganz so hart davor, aber trotzdem mit dieser Bergankunft. Und die hat man jetzt nochmal erweitert. Da geht's noch ein bisschen die Skistrecke rauf und da wird's verdammt steil.
Ja, es ist 1 Kilometer länger und bis zu 24% geht's hoch, den Berg. Thomas, was meinst du, 24%?
Ich wollte gerade sagen, das sind natürlich Zahlen. Jeder, der mal Rad fährt oder gerne mal auch in den Bergen fährt, der denkt sich ab 10% schon, das ist schon echt anstrengend. So 14, eine kurze Rampe kann man mal wegdrücken, aber 24, also da steigen auch gute Hobbyfahrer auch schon mal ab. Ne? Und das ist die Ankunft da oben. Das sind Stellen, da werden die Sprinter wirklich auch einfach nur schauen, wie sie da irgendwie lebend oben ankommen.
Das ist Wahnsinn, vor allem was man auf so einem Kilometer verlieren kann. Da bin ich echt gespannt, wer...
Also wer da eine Attacke fährt.
Ich erinnere mich so ein bisschen, war das auch vor 2 Jahren oder ist es schon 3 Jahre her?
2017,
vor 2 Jahren. In Peragü angekommen sind auf dieser Flugbahn. Ja. Da ging es auch so irre steil hoch. Da hat Froome damals 30 Sekunden oder sowas verloren auf Bardet und Aru. Also dieses Bild könnte man schon dieses Jahr auch wiedersehen.
Ja, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, Thibaut Pinot hat im Interview gesagt, die letzten 200 Meter haben mehr als 20%. Einige Stellen sind so steil, ich musste das letzte Stück sogar zu Fuß gehen. Also selbst die Profisportler, einer der Favoriten für die Tour, ist sich nicht so ganz klar.
Was für ein Rad nimmt man?
Ja, das haben wir vorhin, wir haben vorhin schon mal zu uns drei ein bisschen drunter gesprochen. Es gibt tatsächlich wohl irgendwie Spekulationen, Überlegungen, ob die wirklich während einer Etappe das Rad tauschen wollen. Stimmt das?
Ja, ist da sicher eine Möglichkeit, weil es so steil ist.
Du brauchst halt einfach eine andere Übersetzung fahren.
Also quasi kann man sich das wirklich so vorstellen, die fahren die Etappe bis zum letzten Anstieg unten schnell, komm, gib mir das andere Rad und ich bügel da jetzt hoch.
Ja, ich glaube bis zum vorletzten. Also 20 Kilometer vor Schluss, da geht's eben los mit dem vorletzten Anstieg. Der ist auch schon ziemlich steil und ich glaube, ab da geht's zur Sache. Oben gibt's nochmal Bonussekunden, was auch eine Neuerung ist in dieser Tour de France. Und ich glaube, wenn, dann ist da der Zeitpunkt zum Wechseln, weil danach ist nicht mehr viel Zeit. Da wird es schon zu sehr zur Sache gehen.
Vor allem Wahnsinn finde ich auch, wenn ich mir das hier wirklich anschaue. Die Steigungen, die wechseln da, ne? Und das sind schon diese Stellen hier mit 11%, sind schon wirklich die humansten Passagen in diesem letzten Anstieg. Ne? Da denkt man sich, oh geil, nur 11%, das geht ja. Aber es ist brutal. Und das am 6. Tag schon. Es wird nicht am Ende, sondern geht da schon los.
Ja.
Und dann geht's weiter.
Also es ist wirklich verdammt, verdammt früh. Danach kommen auch so Etappen. Ja, kann man mal hoffen als Sprinter, dass man da irgendwie drüber kommt. Aber das sind eher so Klassiker-Profile. Also da wird dann glaube ich, so Alaphilippe und Co. Peter Sagan sicherlich auch seinen Vorteil draus ziehen.
Genau.
Weil das sind alles so kleine Hügel. Da sind einige der zweiten, der dritten Kategorie Bergwertungen und sowas dabei. Dementsprechend so richtig was für die Sprinter, das haben wir gesagt, gibt's nicht. Bevor es dann aufgeht in Richtung Pyrenäen. Und da ist, bevor es dann in die Pyrenäen kommt, eine ganz wichtige Etappe wieder fürs Gesamtklassement, nämlich das Zeitfahren. Diesmal nicht am Ende, wie man es sonst gewohnt ist, sondern wirklich genau zur Mitte oder
zur Halbzeit.
Bisschen später, ungefähr 2. Drittel. Ist auch ein bisschen überraschend, dass sie so früh das Zeitfahren nehmen. Ist auch wieder so ein Ding. Man hat das Gefühl, die Veranstalter arbeiten so ein bisschen gegen Ineos. Es ist so ein bisschen dieser Zweikampf. Ineos gegen Team AOS.
Ja, man hat's ja die letzten Jahre halt gesehen, dass die Zeitfahrer, die richtig guten Zeitfahrer, und die waren hauptsächlich natürlich bei Team Sky damals noch, jetzt Ineos, dass die am Ende einfach mehr Kraft haben und dass die Bergfahrer wie Romain Bardet eben am Ende noch mehr Zeit verlieren. Jetzt ist die Frage, ob das wirklich so ist, ob es diesen Bergfahrern hilft, dass sie nicht ganz so müde sind, dass es noch nicht so viele Bergetappen davor gab und dass sie davor ein bisschen Pause hatten. Ich glaube, das muss man sehen. Nur 27 Kilometer, nicht so sonderlich lang, gab schon deutlich längere.
Aber das auch nochmal, das möchte ich nochmal kurz aufgreifen, Lukas, weil du das eben gesagt hast, quasi die Veranstalter gegen Team Ineos. Also das ist wirklich so, kann man das schon so sagen, sie bauen die Strecken und die Tour irgendwie so, dass da ein bisschen Spannung reinkommt und versuchen es halt irgendwie so zu bauen, dass mal nicht Team Ineos gewinnt.
Ja, das hat man die vergangenen Jahre schon gesehen. Da war immer wieder eine neue Neuerung drin, die man probiert hat. Letztes Jahr zum Beispiel diese enorm kurze Etappe mit diesem Formel-1-Start, was auch in die Hose gegangen sind. Also sie probieren das ja seit Jahren. Aber dieses Jahr habe ich so das erste Mal das Gefühl, bringen sie alles wirklich zusammen. Da hat man dann auf einmal so eine Schlussankunft, wo der letzte Kilometer 24% steil ist. Das hat schon mal funktioniert vor 2 Jahren. Also von dem her probiert man es nochmal. Das Zeitfahren nimmt man so ein bisschen weg, indem man es kürzer macht, in die Mitte packt, sodass quasi hinten raus Leute, die beim Zeitfahren dann auch Zeit verloren haben, nochmal mehr angreifen müssen. Also es macht es unberechenbarer, weil danach so viele Möglichkeiten noch kommen, diese Zeit wieder rauszufahren. Und da wird es dann Attackenfeuerwerke von denen geben, die eben nicht so stark im Zeitfahren sind.
Aber versucht halt komplett diese Teamstärke so ein bisschen zu brechen. Also dass sie nicht mehr die Möglichkeit haben, das komplette Rennen zu dominieren. Letztes Jahr haben sie es schon runtergekürzt von 9 auf 8 Fahrer. Das ist natürlich auch schon für Team Ineos ein großer Nachteil gewesen. Und wie du es jetzt gesagt hast, Lukas, jetzt haben sie es wieder versucht, versuchen es wieder, dass es eben ein sehr spannendes Rennen wird.
Und wer Zeit verloren hat, kann das gleich am nächsten Tag dann gut machen. Etappe Nummer 14. Das ist ein wunderschöner Samstag und an so einem Samstag baut man natürlich einen absoluten Klassiker der Tour mit ein. Der Tourmalet, Zielankunft, darauf habe ich richtig Bock. Also es ist zwar jetzt vielleicht nicht der spektakulärste Berg bei der Tour, aber der Tourmalet, geht's extrem lange rauf. Also
die Etappe, muss man dazu sagen, die ist ja vergleichsweise kurz, sind nur 117 Kilometer, aber dieser letzte Berg, da zieht sich ja dann wirklich über 1.500 Höhenmeter, ne? Die das wirklich die letzten.
Auf 19 Kilometern. Also, das ist wirklich nochmal ein Brett zum Schluss. Und Tourmalet, das sind natürlich legendäre Duelle immer gewesen. Auch mit Leuten, die danach vielleicht nicht mehr so schön aufgefallen sind, wie ein Alberto Contador gegen Andy Schleck. Erinnere ich mich da 2010. Da saß ich damals schon gebannt vom Fernsehen, nachbetrachtet. Natürlich bisschen schlechter in Erinnerung, aber trotzdem, das sind einfach immer geile Bilder. Auf den Berg habe ich extrem viel Bock. Er ist natürlich trotzdem einer, der sehr gleichmäßig ist, also für Kwiatkowski vorne hinspannen und danach Bernal hinspannen vor Thomas. Passt für Team Ineos besser ins Konzept, als jetzt wir das bei Etappe 6 zum Beispiel sind.
Aber höher geht's nicht in den Pyrenäen. Das ist die höchste asphaltierte Straßenpass in den Pyrenäen. Also da haben sie wirklich wieder versucht, wie du es vorher schon gesagt hast, höher kommen sie nicht in dem Gebirge auf jeden Fall.
In dem Gebirge, aber dann kommt es ja zum nächsten. Und das muss ich sagen, da geht's dann zu meiner Lieblingsetappe, kommt's dann die Etappe 18, wenn es dann in die Alpen geht, weil da geht's dann richtig hoch hinaus.
Das also, ist auch deine Lieblingsetappe, weil du es dieses Jahr schon gefahren bist, muss man dazu sagen.
Gut, das will ich jetzt nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, ich bin einen von diesen drei Bergen gefahren und das war wirklich, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich will mir nicht vorstellen, alle drei zu fahren. Aber das ist, ja, das muss man, als Radsportfan muss man sich das einfach auf der Zunge zergehen lassen, die 18. Etappe. Und da geht's dann schon langsam, da wird's schon richtig hart, da sind schon 2,5 Wochen rum und dann fahren die auf dieser Etappe einfach nochmal 208 Kilometer mit drei fetten Bergen, über 5000 Höhenmetern. Das sind zweimal Berge mit der höchsten Kategorie. Das geht nämlich am Col de Var los und dann fahren sie halt einfach noch über den Col de Isoar. Du hast gesagt, den bin ich gefahren. Sorry, das muss ich einfach leider sagen.
Und kurz gedroppt.
Ja, kurz gedroppt und dann geht's halt noch auf den Col de Galibier hoch. Das sind dann am Ende, da sind sie auf 2642 Meter. Das ist halt richtig, richtig hoch. Also du hast gesagt, höher kommen in den Pyrenäen, ne? Nicht, aber in den Alpen. Die fahren diese drei Berge einfach hintereinander. Also diese Etappe, da muss ich sagen, da weiß ich schon, dass ich den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen werde und mir das reinziehen werde. Weil diese Bilder sind spektakulär. Die Berge Galibier, Isoar sind natürlich auch absolute Klassiker, wunderschöne Berge. Absolutes Paradies für jeden Radfahrer und Radsportfan und das wird spektakulär.
Und da ist ja auch die Besonderheit, dass alle diese drei Berge über 2000 Meter hoch sind. Also das ist wirklich eine Etappe in enormen Höhen und könnte vor allem den Kolumbianern
zugutekommen.
Die sind es einfach gewohnt. Also auch wieder vielleicht so ein kleines Ding von AOS gegen eine kleine Stichelei gegen Ineos.
Problem jetzt natürlich, Egan Bernal ist jetzt bei Team Ineos. Sie haben also auch noch einen, der da herkommt. Aber klar, das ist gegen Froome und Wiggins. Man versucht es einfach.
Vielleicht beschreibt diese Etappe ganz gut diese Besonderheit der Höhenmeter, ne? Dass du sagst, du hast drei Berge über 2000 Metern und zwar dann auch wirklich deutlich über 2000. Das heißt, das wird hoch. Das ist anders, in so einer Höhe zu fahren. Und da kann man vielleicht wirklich spekulieren und da die Kolumbianer vielleicht einen leichten Vorteil einfach haben dann.
Also generell einfach auch die absoluten ja, Bergspezialisten haben da, glaube ich, auch ihr Augenmerk drauf gelegt und werden da ordentlich attackieren. Also ich glaube, ein Bardet oder so, der kennt sich da auch sehr gut aus. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der auf der Etappe was probiert.
Mit Sicherheit. Ist die Frage, was meint ihr? Ist jetzt keine Bergankunft? Wem hilft es, dass es am Ende bergab geht?
Es würde Nibali helfen.
So ein Abfahrer, ne? Genau.
Es würde Nibali helfen. Nibali ist wahrscheinlich nach dem Giro zu sehr durch. Ich glaube, der wird vielleicht auch da auf einen Etappensieg gehen.
Genau, hat er schon angekündigt. Er will auf Etappensiege fahren.
Das wäre eine für ihn.
Ja, auf jeden Fall eine für ihn.
Der knallt sich halt da runter in der Abfahrt.
Das macht diese Etappe noch spektakulärer, ne? Deswegen ist es auch meine Lieblingsetappe, weil dann kommt noch diese Abfahrt am Ende. Wenn man dann Nibali dann da runterheizen sieht, hey, huiuiui.
Ist halt immer die Frage. Also ich weiß nicht, ob man es noch braucht.
Ja,
das ist halt extrem gefährlich.
Ja, das stimmt.
So jemand wie Richie Porte, wenn er da überhaupt noch dabei ist, wahrscheinlich dann spätestens dann baut er irgendeinen Unfall.
Ja, der Kopf ist halt einfach nicht mehr frisch. Also so viel Höhenmeter gefahren, so viel über 2000, dann noch, es geht um alles, 18. Etappe, nicht mehr lang bis Paris und ja, geht's um alles. Wird schwer dann die Abfahrt.
Etappe 19 ist dann tatsächlich das Dach der Tour. Da geht es auf bis zu 2700 Meter hoch. Also es wird nicht leichter in den Alpen. Das sind natürlich einfach auch extrem lange Berge, extrem krasse Steigungen. Das dann den zweiten Tag hintereinander. Ja, wird extrem hart. Vor allem, weil dann bei Etappe 20 dann auch noch einer der längsten Berge hinzukommt, ganz zum Schluss.
Aber man muss sich nochmal fragen, 2700 Meter, das ist eine Höhe, wo man nicht mehr allen Leuten rät, überhaupt hochzusteigen oder zu klettern bei der Wanderung. Also 2700 Meter ist nicht mehr...
Das sind halt Skigebiete eigentlich. Ja, ne? Das ist schon.
Und selbst da ist es, also da merkt jeder, wie dünn die Luft wird schon auf der Höhe. Und die wollen dafür, oder müssen im Endeffekt Radsport machen und es geht um die Tour de France.
Und das in den letzten drei Tagen. Ne? Also da haben die ja schon 18 Etappen vorher in den Beinen und im Kopf, sind dementsprechend müde, sind dementsprechend am Ende. Ja, und dann kommt ja die 20. Etappe, Lukas, du hast eben gesagt, auch nochmal mit einem Mega-Anstieg. Also die Etappe an sich nur 130 Kilometer, in Anführungszeichen, nur. Aber dieser letzte Anstieg, der hat es nochmal in sich. Ne? Da geht das am Ende auf den letzten 35 Kilometern, geht es halt nochmal von 500 auf 2400 Meter hoch. Das ist einfach nochmal ein Berg, da fahren die fast 1900 Meter am Stück nochmal rauf.
Aber das ist dann halt eben auch wieder ein Berg, der Ineos extrem liegt. Also da spannen sie einfach ihr Team.
Und vor allem wird da die Tour entschieden. Das ist die letzte Etappe. Du hast halt mit diesem Megaberg, da entscheidet sich alles. Das wird der große Showdown.
Aber ich befürchte, da ist es vielleicht für manche schon zu spät. Also ein Bardet, weiß ich nicht, ob er da auf was auf, oder ein Dan Martin. Vielleicht haben sie den Vorteil, dass tatsächlich so viele dann so viel Zeit zurücklegen, dass mehrere Attacken kommen und irgendwie Ineos darauf reagieren muss. Aber ich glaube, da sehen wir gar nicht mehr so die großen Verschiebungen.
Ja, das sind auch alle müde. Also die 20. Etappe, ich glaube, da geht es wirklich noch darum, okay, wer kann am längsten, wie du gesagt hast, am Ineos-Zug dranbleiben und wie lang kann Ineos diesen Zug aufrechterhalten, bis dann am Ende, okay.
Wer ist überhaupt noch dabei?
Ja, wer ist noch dabei und wer kann sich da am Ende nochmal so töten, dass das wirklich dann nochmal geht?
Wir finden noch drei Körner irgendwo in seinem Körper, dass er nochmal eine Attacke kurz vor Schluss fahren kann. Das
ist wirklich der allerletzte Rest, der noch irgendwie in den Beinen ist, der dann da hochgeht. Ja, und dann ist die Tour vorbei. Dann geht's noch nach Paris.
Geht's noch nach Paris. Tatsächlich diesmal noch mit zwei Bergwertungen in der vierten Kategorie. Vielleicht noch entscheidend fürs Bergtrikot, wer weiß.
Also mal schauen, welche Sprinter da dann noch dabei sind dann für den Schlusssprint. Ne?
Ja, das ist tatsächlich Wahnsinn.
Hatten das ja letztes Jahr schon.
Letztes Jahr die Sprinter alle sehr früh ausgeschieden. Wenn ich mir dieses Profil da schon wieder angucke, kaum Sprintetappen. Das ist extrem. Also die Tour entwickelt sich schon immer mehr für Klassiker-Spezialisten zum Freund.
Ja, und das kann man vielleicht auch sagen, wir hatten vorhin das Thema Veranstalter gegen Ineos, man kann das ja auch fast schon ausweiten, auch noch Veranstalter gegen die Sprinter. Letztes Jahr schon enorm viele, die dann da wirklich irgendwann in den Besenwagen steigen mussten und da ausgeschieden sind. Das wird dieses Jahr für die nicht leichter. Dann noch mit der Aussage, sie wollen nicht, dass zwei Tage hintereinander ein Sprinter gewinnt. Also sie machen es den dicken Jungs schon nicht einfach.
Den dicken Jungs. Das ist ein bisschen böse formuliert. Den großen Jungs.
Du weißt, was ich meine.
Stark, stark auf jeden Fall. Stark sind. Ja, es ist wahnsinnig schwer. Letztes Jahr hat Alexander Christoph da in Paris gewonnen und der kommt einfach besser über die Berge als Marcel Kittel, der jetzt ja gar nicht mehr dabei sein kann, oder Dylan Groenewegen, die einfach deutlich schwerer sind. Christoph ist einfach fitter, besserer Klassikerfahrer. Kommt da besser rüber.
Kann tatsächlich, ist wieder so ein Kandidat. Nachdem John Degenkolb, der auch gut über die Berge kommen würde, nicht dabei ist. Bisschen schade.
Ja, sehr schade. Das ist wirklich schade. Letztes Jahr sein grandioser Sieg auf der Roubaix-Etappe. das war eines der emotionalsten Momente, glaube ich, wie er danach quasi in Tränen ausbricht, dass ihm dieser erste Tour de France-Sieg tatsächlich gelungen ist.
Aber dieses Mal setzt eben Trek alles auf Richie Porte. Mal schauen, wie lange.
Ja.
Richie Porte ist immer zu befürchten. Eine Abfahrt, Bruchpilot. Hoffen wir es nicht. Also ich hoffe, dass Richie Porte lange dabei ist, denn er ist absolut eine Bereicherung.
Ja, ich will ihn sehen. Ich will sehen, wie gut er wirklich ist. Also die letzten Jahre konnte man es einfach nicht sehen, wie gut er wirklich über eine ganze Tour ist. Und das will man natürlich sehen. Man will die besten Bergfahrer dabei haben bis zur letzten Etappe in Paris.
Dann sind wir doch schon so ein bisschen bei den Favoriten, würde ich sagen.
Ja, Stichwort Favoriten, Lukas. Du sagst es normalerweise, ja, hätte ich jetzt Christopher Froome genannt, aber hatten wir vorhin auch schon angesprochen, der ist verletzt raus. Da kann man dann eigentlich den Staffelstab direkt in seinem Team weitergeben, oder?
Staffelstab ist gut. Staffelstab übergeben ist gut, vor allem, der hat letztes Jahr gewonnen. Also ich glaube, so viel muss nicht übergeben werden.
Gut, sagt alles über das Team, aber wir sind uns einig, es geht weiter dann im selben Team. Geraint Thomas dann wahrscheinlich einer der Favoriten, oder?
Absolut, der Top-Favorit. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also Chris Froome, viele auch irgendwie so ein bisschen schadenfreudig, glaube ich, dass er mal nicht dabei ist. Ja, kann man sicherlich bei der Historie und den Diskussionen um ihn ein bisschen nachvollziehen. Trotzdem fehlt er einfach bei der Tour. Ist super schade für mich.
Aber das Gesicht der Tour der letzten Jahre einfach, das muss man noch sagen.
Und einfach auch als so jemandem, ja, ein bisschen die Hassfigur, übertrieben gesagt. Also so jemand, wo alle anderen dagegen vielleicht kämpfen. Das alle ist Geraint Thomas eben noch nicht. Also Geraint Thomas hat zwar letztes Jahr gewonnen und wird auch dieses Jahr dank seines Teams und dank seiner Klasse zum absoluten Top-Favorit.
Und dank seines Teams wird er auch wahrscheinlich trotzdem polarisieren. Ne? Also ich glaube, die Abneigung mancher Zuschauer werden sie einfach aufgrund des Teams und des Sponsors dann auch noch bekommen. Ich glaube, da zu ruhig wird es da auch nicht.
Kann man sich auf jeden Fall sicher sein.
Ich glaube, dass Geraint Thomas wird aggressiver. Also ich glaube, das macht ihn weniger zu diesem Hassobjekt. Also Froome hat ja die Tour da gewonnen ohne einen einzigen Etappensieg. Und das hat man letztes Jahr gesehen bei Thomas. Der war bereit, der wollte Etappen gewinnen, der hat angegriffen, nochmal vor Schluss.
Alpe d'Huez vor allem, genau. Das war krass.
Alpe d'Huez hat er gewonnen und er versucht am Schluss immer nochmal das zu gewinnen. Wahrscheinlich auch vor allem wegen den Bonussekunden. 10 Sekunden gibt es immer im Schluss, im Ziel natürlich. Ich glaube, da ist er einfach aggressiver und hat es mehr versucht dann.
Auch sowas geht ja. Und da bin ich dieses Jahr auch so ein bisschen gespannt. Mal schauen, ob er daraus Nutzen schlägt oder ob die anderen Teams das versuchen für sich zu gewinnbringend irgendwie zu verwerten. Es gibt ja diese Bonussekunden vor am Ziel auch. Also es wird auf sehr, sehr vielen Etappen, 8 oder 9 sind es, glaube ich. Da geht es dann vor allem um die Bergetappen. So 19, 20 Kilometer vor dem Ziel nochmal Bonussekunden geben. Also eine Art, wie man es vom grünen Trikot kennt, die haben ja auch ihre Sprintwertungen zwischendrin. Was fürs gelbe Trikot, wo man einfach zwischendrin mal Gas geben kann. Bei der 6. Etappe ist es, glaube ich, der vorletzte Berg.
Genau, da ist es, wo wir drüber vorher gesprochen haben.
Bei den Vogesen, die Vogesen-Etappe.
Zum Planche de Belfi, das ist direkt davor, 20 Kilometer.
An der Bergwertung, also wirklich nochmal ein absoluter Sprint dann vielleicht für die Favoritengruppe zum Schluss, um da Bonussekunden rauszuholen, denn da gibt's maximal 8. Also wer als erster durch diese Bonussprints ums gelbe Trikot kommt, wird 8 Sekunden rausholen. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit, auch wieder mal der Veranstalter, um das Ganze ein bisschen unübersichtlicher, ein bisschen mehr Chaos anzurichten. Den Plan von Ineos durchkreuzen.
Sie wollen dann vielleicht einfach versuchen, dass die Ausreißer oder möglichere offensivere Attacken einfach gefördert werden, dass nicht zu taktisch bis zum Schluss
gefahren wird. Dass sie auch nicht alles immer auf den letzten Berg konzentriert, dass sie nicht alle warten, sondern dass Leute wie Dan Martin, die immer wieder gern angreifen, dass die auch dann sagen, dann greife ich jetzt halt mal auch 20 Kilometer vorm Ziel an, hol die 8 Sekunden und versuche mein Glück.
Und das ist natürlich jetzt die Frage, ob das mit Geraint Thomas noch funktioniert, dieser Plan, weil, wie gesagt, Geraint Thomas, du hast es gesagt, Jonas, ist da durchaus angriffsfreudiger. Vielleicht holt er dann noch mehr Zeit raus. Aber er ist auf jeden Fall der Top-Favorit, mit ein bisschen Abstrichen. Er ist gestürzt bei der Tour de Suisse. Sah im ersten Moment böse aus, musste dann ins Krankenhaus, aber kam relativ schnell die Entwarnung. Sie haben nicht viel durchsickern lassen bisher. Also man weiß nicht so richtig, wie es ihm geht.
Ja, ist hauptsächlich. Also sie haben immer davon geschrieben, dass hauptsächlich Schürfwunden sind, eben bei der Tour de Suisse, die er dann nicht fertig fahren konnte. Aber sie sagen, er ist fit und fährt auf jeden Fall mit.
Dass er mitfährt, klar. Aber ich bin mir da immer nicht ganz so sicher, wie viel sie einfach dann halt auf Poker spielen. Also wie fit er wirklich ist.
Klar.
Weil man erfährt ja dann oft von irgendwelchen Radprofis im Nachhinein, dass die sich mit irgendwelchen gebrochenen, angeknacksten Körperteilen trotzdem noch einfach über die Tour hinwegquälen. Also
Geraint Thomas,
schauen wir mal, wie fit er ist, aber er ist trotzdem der Top-Favorit.
Ja, Ja, ein paar andere Fahrer, auf die man schauen müssen. Ich habe mir einen rausgepickt, Nairo Quintana. Könnte ich mir vorstellen, dass der dieses Jahr auch vorne ein Wörtchen auf jeden Fall mitzureden hat. Vor allem, weil dem die Tour so ein bisschen auf den Leib geschneidert ist, gefühlt. Für sein Profil kommt ihm sehr entgegen. Wir hatten es vorhin schon mit den sehr vielen Höhenmetern oder sehr vielen Metern über 2000. Sind 7 Gipfel über 2000. Da hatten wir ja vorhin auch die Kolumbianer schon genannt. Könnte wirklich sein, dass die da dann einen Vorteil haben, eher auch speziell. Und was ihm auch ein bisschen zugute kommt, er hat ja oft seine Stärken vielleicht eher auf die bisschen kürzeren Etappen, und da hatten wir eben gerade auch die letzten zwei, die halt mit 130 Kilometer nicht so übermäßig lang sind, wo jemand wie Quintana kommt seinem Profil vielleicht entgegen. Können wir vorstellen, hat oft vorne immer ein bisschen ein Wörtchen mitgeredet, nie ganz vorne, hat ein Giro schon gewonnen, hat Vuelta schon gewonnen, bei der Tour de France hat es noch nie für ganz oben gereicht. Vielleicht dieses Jahr?
Er muss irgendwie mal zurückschlagen. Also er ist so die letzten 2-3 Jahre ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Er ist immer als Favorit angereist, aber hat es irgendwie nie so umsetzen können.
Er ein bisschen mutiger fahren. Ich hatte das Gefühl, auch ein bisschen abwartend und sonst wie. Dieses Jahr vielleicht mit seinem Profil einfach mal.
Könnte schon sein. Also es sind, wie gesagt, die hohen Berge, über 2000 könnten ihm liegen. Ich bin sehr gespannt auf Quintana.
Ich glaube, was auch hilft, ist, dass Movistar, also sein Team, die haben jetzt den Giro gewonnen mit Richard Carapaz, der ist zwar nicht dabei, aber das nimmt so ein bisschen den kompletten Druck. Die haben schon ewig lang keine große Rundfahrt mehr gewonnen, und als ein Team, das
haben extrem viel aber Geld reingesteckt, ja, dass sie mal eine gewinnen.
Als Team, das eigentlich nur auf Rundfahrten geht, das ist natürlich ein Problem dann. Also die rücken jetzt auch wieder wohl an mit einer Dreierspitze, mit Landa und Valverde bringen sie auch wieder mit. Der alte Mann, Weltmeister ist er geworden, ist wieder dabei, wird sicher nicht auf Gesamtwertung fahren, aber die haben wieder ein Top-Team, und die werden sicher alle, Landa ist den Giro schon gefahren, und die werden sicher alle Quintana unterstützen dabei, das zu gewinnen.
Und dann schauen wir natürlich noch auf die Gastgeber. Die haben mit Bardet auf jeden Fall eine Hoffnung, aber dieses Jahr ist ein Name immer wieder aufgetaucht, weil er sich speziell auf diese Tour vorbereitet hat und da vollen Fokus drauf legt.
Ja, Thibaut Pinot, der hat sich dies herausgenommen. Letztes Jahr ist er den Giro gefahren, und die Vuelta war schon sehr, sehr gut beim Giro, lag sehr, sehr lange auf Platz 3, ist dann krank geworden am Ende, und dann hat es gar nicht mehr gereicht, musste dann aussteigen, hat auf einer Etappe über eine Stunde verloren, und hat dann in der Vuelta hat er Platz 6 belegt und 2 Etappen gewonnen. Also der war letztes Jahr schon sehr gut drauf auf den langen Rundfahrten. Und der kennt die Tour, er ist Franzose, er wird den alle Energie aus den Zuschauern ziehen, glaube ich, im Gegensatz zu Team Ineos. Und für ihn, wie für Quintana auch, ist natürlich ein Vorteil, dass es kein langes Zeitfahren gibt und dass 1-2 Zeitfahren ein Teamzeitfahren ist, weil da können sie zumindest die Last ein bisschen ablegen.
Ansonsten glaube ich, ist klar, wer zu den Favoriten gehört. Bardet habe ich schon angesprochen. Denn Martin wird immer attackieren, ist am Ende nicht gewinnen, aber trotzdem zu den Top 5, 6 gehören.
Mit dem wird es auf jeden Fall spannend. Bei denen gibt es immer was zu sehen.
Ja? Kreuzweig.
Macht's gut für die Zuschauer.
Kreuzweig letztes Jahr enorm stark, bin ich auch sehr gespannt. Fuglsang, eine starke Saison gefahren.
Ja, brutal starkes Frühjahr.
Und dann sind wir natürlich alle gespannt, ob Richie Porte mal eine ganze Tour de France sieht. Ob er mal nach Paris kommt.
Und Yates. Weiß man nicht.
Welcher Yates ist überhaupt dabei?
Welcher Yates fährt und wie weit kommen sie?
Das ist immer die ganz große Frage.
Wie für alle Favoriten immer. Das, was Team Ineos auszeichnet, ist halt auch auf den Flachetappen nicht irgendwie mal eine lockere Minute verlieren oder so.
Die sind, wenn eine Windkante kommt, auch immer bereit. Ne?
Genau, und das ist Wahnsinn. Da müssen halt Leute wie Quintana und Pinot, die einfach nicht diese Stärke im Team haben auf den Flachetappen wie Ineos, die auch mal zurückfahren können, da müssen die einfach aufmerksam sein. Die dürfen da keine Zeit verlieren.
Ansonsten haben wir uns noch ein paar andere Fahrer rausgepickt bei dieser speziellen Tour, bei dieser speziellen Streckenführung. Wir haben schon gesagt, Klassikerfahrer. Und da haben die Franzosen mit Alaphilippe vielleicht den aktuell stärksten, einen der stärksten. Er hat auf jeden Fall Milan Sanremo dieses Jahr gewonnen. Riesenerfolg im vergangenen Jahr, das Bergtrikot, ein bisschen überraschend für mich, aber er hat extrem auch nochmal abgenommen. Er ist topfit. Also, kann das nicht? Also, kann ich mir auch vorstellen, dass er das wieder wiederholt.
Er hat die meisten Punkte in der Weltrangliste der Radfahrer. Also, er scheint aktuell auch der beste Radfahrer zu sein, wenn man sein Frühjahr angeschaut hat. Er konnte überall mitfahren. Er war immer da, hat quasi jedes Duell aus einer Gruppe heraus in Klassikern dann gewonnen. Und wie wir es vorher schon gesagt haben, dem kommen einfach einige Etappen entgegen.
Also, diese Dinge, die man sonst von Peter Sagan halt kennt, bei dem dieses Duell könnte ein sehr spannendes werden. Und ich glaube, Alaphilippe ist in diesem Jahr extrem stark.
Ja, vor allem, wenn es ein bisschen schwerer wird. Er hat bei Milan Sanremo den Sprint aus einer Gruppe mit Peter Sagan in der Gruppe gewonnen. Also sag schon einiges, er hat einen sehr, sehr guten Punch. Gerade wenn es richtig schwer wird, wenn die Etappe schwer ist, wenn es schon ordentlich berghoch ging, auch gut steil, macht ihm nicht so viel aus. Und dann kann er die Sprints auch gegen solche Leute aus der Gruppe gewinnen.
Und er ist natürlich auch wieder zu Hause in Frankreich. Da werden die Fans auf jeden Fall auf seiner Seite sein. Also Alaphilippe auf jeden Fall einer, auf den man achten muss.
Ich habe noch einen, auch einen, der von Klassikern kommt und der auch noch gar nicht so lange auf dem Profi-Radsport auf der Straße ist. Wout van Aert, ist ein Belgier, führt für Lotto Jumbo im Team und der dieses Jahr ist gewechselt in ein UCI-Team. Ist also, kam davor vom Cross, war da glaube ich 3- oder 4-mal Cross-Weltmeister. Der kann, hat also einiges drauf auf dem Rad, gerade bei Abfahrten und so weiter. Und er ist ein enorm starkes Frühjahr gefahren, wie Alaphilippe, natürlich nicht ganz so stark. Konnte nie gewinnen, aber Milan Sanremo war vorne dabei, Strade Bianche, wo es am Ende über eine Schotterpiste geht, hat er auch vorne abgeschlossen, da kennt er sich natürlich aus. Und jetzt ist er bei der Dauphiné, die Vorbereitungsrundfahrt, mitgefahren, hat das Sprinttrikot gewonnen, ein Zeitfahren und ein Sprint gewonnen. Also war sehr wild, er kann irgendwie alles und ich bin sehr gespannt, was er darf. Das ist die Frage mit seinem Team natürlich, was darf er alleine machen? Wir haben Kronzweig dabei, wir haben jetzt vorher gesagt, als Favoriten, muss er ihm helfen oder darf er alleine fahren? Und natürlich Dylan Groenewegen, der letztes Jahr auch schon 2 Etappensiege, glaube ich, geholt hat, inwieweit er selber sprinten darf natürlich.
Das ist natürlich, ja, bei dem Team sehr, sehr große Frage.
Ja, ich glaube, der Fahrer hat einfach Spaß gemacht. Also wenn man sich das angeschaut hat im Frühjahr, das hat einfach Spaß gemacht, wie Alaphilippe auch, die greifen immer an, sind bereit.
Vielleicht halt auch einfach mal dann in einem Ausreißergruppe, genau, auf diesen, die Überführungsetappen, die eben keine mehr sind, sondern inzwischen Klassiker-Etappen, also
wie Alaphilippe,
sehr interessanter Fahrer.
Wenn er in der Gruppe ist, dann muss man immer auf ihn achten.
Stichwort Spaß machen. Ich glaube, wir haben unsere Fahrt, auf die man achten muss, aus bisschen anderen Gesichtspunkten ausgewählt. Ich habe nämlich einen, der wird, ich fürchte, sportlich nicht ganz so viel mitzureden haben. Ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen auf Rick Zabel.
Auf den kann man sich immer freuen.
Auf den kann man sich wirklich immer freuen. Lustiger Typ. Auch mal noch einen Deutschen hier mit reinzunehmen. Vor allem ist in einem Team, das wird nicht allzu viel machen dieses Jahr. Vor allem jetzt nach dem Ausstieg von Marcel Kittel haben sie jetzt auch noch ihren vermeintlich besten Sprinter, der auch letztes Jahr nicht so fit war, verloren. Deswegen wird Rick Zabel wahrscheinlich vielleicht sogar der Sprinter seinem Team. Wobei man sportlich ehrlich wahrscheinlich sagen muss, er wird auch nicht viel holen. Er kann an einem guten Tag vielleicht mal 7. werden am Ende, wenn man so sagen kann. Aber warum ich mich ehrlich gesagt auf ihn freue, ist vor allem sein Instagram-Auftritt und seine Persönlichkeit. Es tut mir leid.
Der Löwe,
genau. Er bezeichnet sich selber als einen Löwen. Es ist sehr unterhaltsam. Also für alle von euch da draußen, die gerne auf Instagram unterwegs sind, das ist einer, den muss man abonnieren, weil bei dem kommen nicht immer die Hochglanzbilder, bei dem kommen vor allem lustige Videos aus dem Tourbus, wenn er seine Kollegen im Schlaf irgendwie blöd belabert oder das ein oder andere nicht jugendfreie und auch nicht sinnvolle Sprichwort mal loslässt oder so. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Deswegen freue ich mich ehrlich gesagt auf den und hoffe, ja, da bekommt man auf jeden Fall immer was mit. Ein paar Insights, ein paar lustige Videos. Ich freue mich auf ihn.
Gibt einige Deutsche, auf die man sich, glaube ich, bei der Tour auch freuen kann. Über die auf wollen wir Fall. Dann nochmal in unserem zweiten Teil der Vorschau.
Genau. Darauf wollte ich jetzt auch noch eingehen, bevor wir jetzt dann zu viele Fahrer und so weiter schon vorstellen. Wir bringen noch eine zweite Folge vor dem Start der Tour raus und da wollen wir euch dann nämlich sämtliche Teams und auch nahezu alle Fahrer dann mal vorstellen. Und mal vielleicht Nils Polit oder so wird ja auch einer sein, auf den man achten kann und auch die anderen deutschen Fahrer.
Emanuel Buchmann
wollte ich auch gerade sagen. In der nächsten Folge. Aber Stichwort Emanuel Buchmann, da sind wir jetzt schon bei dem Team, auf das ich auch jetzt gleich noch gerne zu sprechen kommen würde, nämlich das Team Bora Hansgrohe, das deutsche Team. Die hatten jetzt einen sensationellen Erfolg beim Giro d'Italia mit Pascal Ackermann Ackes, der da die Sprintwertung gewonnen hat. Jetzt auch mit Peter Sagan, einen, der wahrscheinlich die Sprintwertung bei der Tour holen wird. Und da kommen wir jetzt nämlich zu unserem Interviewgast und Interviewpartner. Wir hatten nämlich das große Vergnügen, mit Robert Gorgos zu sprechen. Der ist Ernährungsberater und Ernährungschef beim Team Bora Hansgrohe. Das Ganze schon seit 3 Jahren. Der hat sich kurzfristig noch Zeit für uns genommen und mit dem wollten wir einfach mal wissen, wie bereitet sich so ein Team? Wie bereiten die sich vor allem ernährungstechnisch vor? Was kommt, das spielt da alles mit rein? Was sind die neuesten Erkenntnisse? Worauf kommt es an? Was frühstückt Peter Sagan gerne und so weiter? Haben wir ihn alles gefragt? Er hat sich die Zeit für uns genommen und das Interview hört ihr jetzt gleich. Das Ganze in Telefonqualität. Zwischenzeitlich mal kurze Passagen. Nicht hundertprozentig ideal zu verstehen.
Dafür, er war leider draußen in Bad Tölz. Sehr, sehr schlecht. Ungefähr so gut wie auf dem Iserol auf 2700 Metern wahrscheinlich.
Aber wir haben uns im Schnitt nochmal alle Mühen gegeben, dass man das möglichst gut verstehen kann. Und mit diesem Interview mit Robert Gorgos vom Team Bora Hansgrohe wünschen wir euch jetzt viel Spaß.
Robert, vielen Dank erstmal. Wir sagen hallo. Super, dass Sie Zeit genommen haben für uns so kurz vor der Tour de France. Das ist vielleicht auch direkt schon mal so die erste Frage. Wir sind jetzt in der absolut finalen Vorbereitung vor der Tour. Wie ist es eigentlich jetzt um dein Stresslevel aktuell gerade bestellt?
Ach, das geht eigentlich. Also es ist jetzt im Vergleich zu den anderen Rennen und Rundfahrten auch nicht groß anders von der Organisation her. Also ich muss halt, also ich bin verantwortlich für den ganzen Verpflegungsbereich. Sprich, ich kaufe Lebensmittel ein, ich bestelle das. Wenn das kommt, muss ich das alles sozusagen vorbereiten und lagern. Wir müssen schauen, dass die ganzen Riegel, Gels und Getränkepulver genügend vorhanden sind. Aber das ist schon in den letzten Wochen gelaufen. Also ist eigentlich alles ganz okay. Doch, ich bin schon dabei. Das geht ja los. Also am Start ist in Brüssel am Samstag in einer Woche. Wir fahren, also ich fahre dann so ein, das Kühlfahrzeug, wo wir Getränke und so und Lebensmittel gelagert haben. Am Dienstag, das ist dann der 2. Juli, fahre ich Richtung Brüssel. Also wir sind dann schon ein paar Tage vorher da. Die Fahrer kommen am Mittwochabend und ich bin dann die ersten Tage dabei.
Okay, du hast das gerade schon so ein bisschen angesprochen, was so genau dein Aufgabenbereich ist. Du bist ja der Ernährungswissenschaftler vom Team Bora Hansgrohe.
Ja, genau.
Wie lange bist du das schon und wie weit, also hast du vorhin gesagt, das ist nicht anders als bei anderen Rundfahrten, dementsprechend, das klingt schon so ein bisschen nach Routine.
Ja, ja. Also ich bin jetzt das dritte Jahr dabei. Ja, also meine Aufgaben sind, wie gesagt, also die Beschaffung der Lebensmittel, die Koordination der Verpflegung, also auch wenn jetzt zum Beispiel keinen Kitchen Truck dabei haben, wo der Koch also vor Ort in einem quasi Lastwagen kochen kann, in unserer eigenen Küche und wo die Fahrer auch essen. Also zweite Option ist, dass der Koch sozusagen im Hotel kocht für die Fahrer.
Du hast das auch gerade schon ein bisschen angesprochen, so mit Köchen und was da alles vor Ort ist. Mal zur groben Vorstellung, wie viele Leute sind denn von Bora Hansgrohe denn da vor Ort, die fürs Essen zuständig sind? Also Köche, Betreuer und alles Mögliche, wie viele, wie kann man sich das vorstellen? Ja.
Also wir haben einen Koch, der für die 8 Fahrer kocht. Dann haben wir mehrere Physios, die also die Rennverpflegung vorbereiten. In der Regel bereiten 2 bis 3 Physios vor. Dann bin ich die ersten Tage dabei. Gut, und dann sind halt die sportlichen Leiter sozusagen, die Rennverpflegung aus dem Auto ausgeben und die Physiotherapeuten sozusagen an der Verpflegungsstelle stehen und eben die Verpflegungsbeutel dann reichen. Dann gibt es im Ziel noch Physios, die sozusagen die Zielverpflegung dabei haben. Also so genau beziffern kann man es jetzt nicht, aber würde man sagen, 5 bis 6 Leute so.
Na ja, klasse, man merkt schon, Thema Ernährung ist dann schon auch ein großes Feld nebenbei, was dann schon wichtig ist. Jetzt mal eine ganz blöd formulierte Frage, mal nur auch zur groben Vorstellung. Wie viel karrt ihr denn da nach Frankreich? Ganz blöd gesagt, wie viele Packungen Haferflocken oder sowas fahrt ihr denn da eigentlich hin?
Naja, also wir haben es mal geschätzt, so was es an Kilo Lebensmitteln ist. Also ich würde sagen, es sind schon so circa 1000 Kilo an Lebensmitteln, die wir mit haben im Kitchen Truck. Also auch natürlich Rohprodukte wie Karotten, Äpfel, Zwiebeln, Zitronen, die wir halt einfach in guter Qualität von hier mitnehmen, die zumindest für die ersten Tage sozusagen da sind. Wir haben auch Kartoffeln und natürlich Nudeln und Haferflocken und alle möglichen Trockenfrüchte und Nüsse und Reis und Olivenöl. Und halt alles in Bio-Qualität, das ist unser Motto, auch meistens in regionaler Qualität. Ja gut, wir haben auch einen Tiefkühler dabei, also haben auch Fleisch und Fisch und sowas mit Eier, Käse, Joghurt. Also eigentlich alle Lebensmittel, die man so normal auch kaufen kann, aber wir wollen es halt in ja, entsprechend guter Qualität haben und das ist halt nicht immer gewährleistet vor Ort und deswegen nehmen wir das mit.
Du hast vorhin auch schon gesagt, so also das, was du jetzt gerade gesagt hast mit Eiern und mit Fleisch und so weiter, das ist ja eher die Ernährung, die es dann abends gibt, die gekocht wird. Aber auch so Stichwort Verpflegungsbeutel, die während so einer Etappe gereicht werden. Was ist denn in so einem typischen Verpflegungsbeutel bei einer Etappe, was ist da drin?
Also da sind immer 2 Trinkflaschen drin, das sind so 500 Milliliter mit Kohlenhydratgetränk, das ist vorher angerührt. Da gibt es auch verschiedene Arten, also für den ersten Teil der Etappe, für den zweiten Teil der Etappe, dann in unterschiedliche Zusammensetzungen und unterschiedliche auch Konzentration an Kohlenhydraten. Dann sind Energieriegel drin, also einfach vom Sponsor und Energiegels. Und dann einfach noch so selbstgemachte Sachen, also wir machen in der Regel Reiskuchen in unterschiedlicher Rezeptur, einfach um die Fahrer auch bei Laune zu halten. Wobei da auch wieder unterschieden wird in erster Teil der Etappe und zweiter Teil der Etappe mit unterschiedlicher Zusammensetzung.
Was ist da so das Verrückteste, was dann mal drin ist? Man hört ja immer wieder, dass es dann auf so Überführungsetappen vielleicht mal spezielle Wünsche gibt von irgendwelchen Fahrern, so eine Cola oder sowas. Gibt es da irgendwie so einen ganz verrückten Wunsch manchmal von persönlichen Leuten?
Ja, also was wir manchmal machen, ist, und das ist auch physiologisch eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir am Anfang von flachen Etappen ganz normale Sandwiches machen. Also mit Schinken zum Beispiel belegte Semmeln.
Cool.
Da ist vielleicht auch mal Avocado-Creme drin oder sowas oder Tomatenscheiben. Eine Cola ist in der Regel auch dabei, ist jetzt für das Finale auch gar nicht so schlecht. Da sind dann so ganz kleine Dosen. Mögen nicht alle Fahrer, aber manche mögen es unbedingt. Aber sonst gehen wir möglichst wenig Experiment ein. Das ist einfach so ein ganz wichtiger Faktor, dass über die 21 Etappen auch das Magen-Darm oder der Magen-Darm oder das Verdauungssystem einfach gesund bleibt und es da keine Probleme gibt. Wenn wir da jetzt so von dem Standard abweichen, ist immer die Gefahr, dass es eben dann irgendwie so Magenverstimmungen oder so kommt und das kann einfach dann ja bedeuten, dass der Fahrer dann die Tour nicht beenden kann.
Jetzt haben wir schon so einzelne Wünsche angesprochen, vielleicht mit zumal bekanntesten oder berühmtesten Namen im Team Bora Hansgrohe. Was ist denn so ein Peter Sagan gerne?
Auch nicht so Spezielles. Also der mag in der Früh sein Omelett haben oder seine weichgekochten Eier. Das ist immer ein bisschen von Tag zu Tag unterschiedlich. Dann Porridge immer gerne mit Ahornsirup. Meistens irgendwie so einen kleinen Smoothie. Also wir geben auch jetzt nicht schwer verdaulich, also es wird dann vieles püriert. Vor der Etappe gerne noch eine Portion Nudeln oder Reis. Und abends sucht einfach der Koch immer variantenreich zu kochen. Ein Koch in Abstimmung mit mir. Und da gibt es keine speziellen Wünsche. Also als Slowake ist er auf jeden Fall gerne eine Suppe abends.
Ja, was sind denn da vielleicht so die Diskrepanzen zwischen dem, was ein Fahrer, wie zum Beispiel Peter Sagan oder auch alle anderen, was sie gerne essen und was sie essen müssen? Also gibst du denen da auch manchmal was vor, was sie jetzt nicht unbedingt essen wollen? Wir sagen, würden sie freiwillig jetzt nicht machen, aber müssen sie halt, um es zu schaffen.
Glaube ich eigentlich gar nicht. Also die einfach dieses Rennfahrer-Dasein, das erfordert einfach eine spezielle Ernährung und die machen das schon alles so lang und das so dran gewöhnt. Und wir stimmen uns das schon gegenseitig ab, weil ich würde jetzt nicht geben oder nicht fehlen, was sie mit Widerwillen essen. Gibt da immer ein bisschen Spielraum, also da kann auch der Koch ein bisschen reagieren und speziell was machen, wenn einer, weiß nicht, eine andere Soße haben will für die Nudeln oder wenn er mehr al dente oder weniger al dente haben möchte, dann kann man das abstimmen. Aber ich glaube, da gibt es relativ wenig Diskrepanzen. Dann haben sie vielleicht mal einen speziellen Wunsch für einen Ruhetag. Klassisch wäre vielleicht Pasta Carbonara oder so. Dann können wir das auch mal machen.
Aber ist es so, dass die eine bestimmte Menge essen müssen? Also macht Essen überhaupt noch Spaß dann in diesen Mengen? Weil die verbrennen ja zum Teil 10.000, 11.000 Kalorien auf diesen ganz großen Etappen.
Ich muss sagen, das klingt ja auch erstmal cool. Vielleicht jetzt für den einen oder anderen Hobbyfahrer, denken, geil, man kann essen, was man will und so viel man will. Aber sie müssen das ja dann auch wirklich, ne?
Also es ist tatsächlich so, dass du ab der Hälfte, also so nach 1,5, 2 Wochen, ist es wirklich eine Qual, auch die Esserei. Da wird es ja dann oft auch sehr, sehr schwer. Also meistens sind ja die schwersten Etappen in der letzten Woche. Wie jetzt zum Beispiel am Giro auch war im Mai. Ja, und da schauen wir halt auch, dass sie einfach genug essen. Und wir haben das eigentlich ganz gut im Griff, weil wir sozusagen servieren und genau sehen, was die Fahrer essen und was sie nicht essen.
Du stehst dann wirklich wie so eine Mutti daneben und sagst quasi, wenn nicht aufgegessen wird, wird morgen schlecht Wetter, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist tatsächlich so, dass wir im Prinzip mehrere Gänge servieren. Also in der Regel gibt es eine Vorspeise, das ist eine Suppe. Dann gibt es vielleicht einen Smoothie, der steht am Tisch. Und dann gibt es halt irgendwie eine Nudelportion. Das sind dann meistens auf einem Teller eben so viel, wie sie brauchen. Und dann gibt es ein Hauptgericht, das auch auf einem Teller serviert wird, wo wir auch abschätzen können, was die an Energie brauchen. Und ein kleines Dessert. Und wenn jetzt ein Fahrer irgendwie die Nudeln nicht isst oder die Hälfte vom Hauptgericht nicht isst, dann kann man schon mal nachfragen. Manchmal ist auch der Doktor dabei, der nachfragt, hast du irgendwie Probleme mit der Verdauung oder so oder was ist los, und dann spricht man halt mit dem Fahrer. Aber jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger oder so, sondern schaut mal einfach halt an, eine Lösung zu finden. Vielleicht kann er dann später nochmal kommen und noch was essen oder ja.
Was mich noch interessieren würde, wann fängst du denn an, die Ernährung für so eine lange Rundfahrt zu planen? Also ist das wirklich Wochen im Voraus schon? Weil es eine Woche vorher sind ja noch nationale Meisterschaften. Ist das relativ spontan, dass du sagst, man macht das wirklich teilweise von Tag zu Tag oder steht dann einen Monat vorher, steht dann schon der Plan?
Nee, also das macht man tatsächlich von Tag zu Tag. Wir versuchen es auch ein bisschen ans Wetter anzupassen. Also klar würde man jetzt bei so heißen Temperaturen wie jetzt zum Beispiel eben eine andere Zusammenstellung der Mahlzeiten haben, wie wenn es jetzt 7 Grad hat und es sauer regnet. Also da passen wir das schon von Tag zu Tag an. Also ich spreche mit dem Koch und das meistens so im Voraus für 3 bis 4 Tage und dann sprechen wir wieder und dann schicke ich ihm eine Empfehlung und er gibt ein Feedback und dann, ja, also relativ spontan.
Jetzt bist du ja, wenn man auf deine Vita schaut, du bist der Diplom-Ernährungswissenschaftler. Da vielleicht mal die Frage in die Wissenschaft, was hat sich denn da in der Ernährungswissenschaft und auch in der Planung da in den letzten Jahren so am meisten geändert? Was sind so die neuesten Erkenntnisse, womit man so das Maximale rausholt?
Ja, also ich denke mal, sehr viel hat sich getan in der Rennverpflege. Also es ist einfach so, dass man jetzt weiß, dass der Darm also größere Mengen an Kohlenhydraten aufnehmen kann pro Stunde. Und das vor allem in flüssiger Form. Also wir haben spezielle Kohlenhydratmischungen, sodass die Fahrer bis zu fast 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verdauen können. Und früher ist man eher von 60 Gramm ausgegangen. Und wenn man das dann wirklich sozusagen mit den neueren Produkten Tag für Tag macht und jetzt über dem Giro feststellt, dass es tatsächlich funktioniert, dann ist das über 21 Etappen gesehen natürlich schon ein Riesenunterschied.
Ah, krass, weil ich kenne so ein bisschen diese Faustregel, ja. 1 Gramm pro Kilogramm pro Stunde Kohlenhydrate, aber ich schätze keiner, der Fahrer wird 100 Kilo wiegen. Also ist das vielleicht so die neueste Erkenntnis, dass mehr geht, als man dachte?
Ja, genau. Also vor allem in flüssiger Form, eben dann im Prinzip aus der Trinkflasche in speziellen Kohlenhydratmixturen, die wir dann gezielt auch einsetzen bei langen Anstiegen oder so, weil da ist es halt auch schwierig, einfach zu kauen bei hoher Belastung. Und das funktioniert ganz gut. Und also wir versuchen so mindestens 80 Gramm pro Stunde zu geben, mit auch unabhängig vom Körpergewicht. Und bei ganz harten Etappen geht's Richtung 90, 95, manchmal sogar 100 Gramm pro Stunde.
Okay, also das passt.
Das ist der größte Unterschied, weil früher ist man tatsächlich hat man immer Angst gehabt, dass es eben zu Magenverstimmungen kommt oder Durchfall oder so hinterher, wenn man das die 60 oder 70 Gramm pro Stunde überschreitet, aber es geht tatsächlich bis zu 100 Gramm.
Das ist dann vielleicht auch so der größte Unterschied zwischen harten und also zwischen einer 5000 Höhenmeter Etappe und der flacheren Etappe. Die Ernährung ist gar nicht anders, sondern je härter einfach nur mehr.
Ja, ich denke, auf der flachen Etappe ist halt dann auch eher so Richtung Reiskuchen und vielleicht mal, wie vorhin angesprochen, das Sandwich. Und auf den ganz harten Etappen ist es dann tatsächlich zum Großteil in flüssiger Form.
Stichwort flüssige Form, was ganz neu aufkommt oder zumindest in Mode kommt, sind Ketone. Das sind auch Energielieferanten in flüssiger Form. Habt ihr euch damit schon auseinandergesetzt, beschäftigt?
Ja, natürlich. Klar. Also wir versuchen natürlich immer so, auch was die Wissenschaft angeht, vorne dabei zu sein und eben auch die neuesten Sachen nicht zu verpassen. Und ja, haben wir natürlich auch ausprobiert, ja.
Man muss das vielleicht kurz dazu sagen, es ist ja noch nicht so bekannt, Ketone. Das ist ein Energielieferant, der kommt ja ohne Proteine, Kohlenhydrate und Fett aus, ist künstlich hergestellt. Wie weit ist das schon ein Thema im Radsport? Also benutzt ihr das teilweise schon oder ist das noch so, man schaut noch, wie das so ist?
Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie es bei anderen Teams ist. Es ist auch so, dass manche Fahrer das einfach nicht vertragen. Es ist schon ein Thema von der Verdauung her, oder von der Verdaulichkeit her. Aber prinzipiell ist es ein zusätzlicher Energielieferant. Und wenn der Fahrer das darauf anspricht und das gut werten kann, dann ist es eine Option, ja. Ich weiß oder ich habe es gehört, dass Team Sky das in den letzten Jahren schon verwendet hat. Ich denke auch andere Teams.
Da muss man vielleicht ein bisschen auch mal nachfragen, muss vielleicht auch die Frage erlaubt sein, das ist dann schon so, finde ich, eine Gratwanderung, Ketone, was künstlich hergestellt ist, Nahrungsergänzungsmittel, finde ich persönlich dann schon schwierig, da eine ganz klare Linie zum Thema Doping zu ziehen und das da abzugrenzen. Gibt es da bei euch im Team eine klare Linie oder wie weit geht man da an der Grenze zum Illegalen?
Ja, die, Also die Linie ist ja völlig klar, also es ist nicht verboten. Und es ist ein Stoff, der vom Körper auch selbst produziert wird, den man auch nachweisen kann bei sehr langen Etappen oder selbst bei langen Trainingseinheiten. Also der Körper bildet das selbst auch bei entsprechender Belastung. Und also für mich ist das in dem Fall keine Gratwanderung.
Aber wie sehr muss man trotzdem aufpassen? Bei Nahrungsergänzungsmitteln, da muss man ja schon immer ganz genau gucken, was da drin ist, oder?
Ja, also bei uns werden alle Produkte getestet, also auf Rückstände. Das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn ein unheimliches Produkt dann in Frage kommt und dann ein positiver Test da ist, dann ist das ja das Ende von Kindern.
Was mich auch noch interessieren würde, wir hatten ja die Etappen und der Unterschied zwischen einer krass schweren, also 5000 Höhenmeter Etappe und einer flacheren Etappe. Wie ist es denn so an Ruhetagen? Gibt's da auch einen Plan vor oder gibt's da auch mal eine große Pizza und ein Bier oder muss man auch da streng genau aufpassen?
Ja, ich gebe schon eine Empfehlung. Das Bier und die große Pizza sind wirklich die Ausnahme. Auch da geht es einfach darum, wir wollen einfach die Fahrer gesund halten, was den Verdauungstrakt angeht und keine Experimente machen. Also in der Regel gibt es sowas nicht. Wir versuchen wirklich da bei unseren Prinzipien zu bleiben und leicht verdauliche Sachen zu geben. Es gibt vielleicht dann mal einen Salat, also nicht was Gemüse in pürierter Form, sondern einen ganz normalen Salat. Aber in der Regel gibt es da jetzt auch keine großen Ausnahmen. Ist halt schon für die Fahrer was Besonderes, weil es dann auch ein Mittagessen gibt. Mhm. Die gehen vielleicht nachmittags ein bisschen rollen und essen vielleicht ein Stück Kuchen oder so. Und damit sind die dann auch schon zufrieden.
Also wird man konsequent, auch am Ruhetag zieht man das dann durch, ganz professionell. Nochmal eine Frage zum Team Bora Hansgrohe jetzt allgemein. Wie kriegst du das vielleicht aktuell mit? Wie ist denn die Stimmung aktuell? Jetzt hat man Pascal Ackermann, eine Gewinner-Sprintwertung beim Giro d'Italia, Peter Sagan, eine absolute Favorit auf die Sprintwertung bei der Tour. Also wie ist die Stimmung gerade so im Team?
Die Stimmung im Team ist sehr, sehr gut. Jetzt nicht nur vom Giro her, sondern grundsätzlich ist es ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr bis jetzt. Wir hatten ja auch einen 6. Platz in der Gesamtwertung beim Giro mit dem Rafael Majka. Wir haben jetzt auch bei der Tour 2-3 Leute, die auch in der Gesamtwertung gut mitfahren können. Wir haben große Rennen gewonnen, dieses Jahr schon. Also ich denke mal, die Arbeit der letzten Jahre macht sich jetzt bezahlt und der langfristige Aufbau zeigt sich jetzt irgendwie nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern schon auch, was die ja einfach den Spirit im Team angeht oder die Stimmung im Team zwischen den Fahrern, zwischen den Betreuern. Also ich kriege das auch selbst mit, es macht einfach Spaß, da zu arbeiten.
Also ihr habt alle richtig Bock auf die Tour?
Auf jeden Fall, ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin früher auch selbst Radrennen gefahren, das ist einfach was Spezielles, das größte Radrennen der Welt und selbst dabei zu sein oder auch unmittelbar involviert als Teammitarbeiter ist natürlich super. Super Erlebnis,
ja. Okay, also eine Woche vorm Start der Tour de France, top motiviert, gute Stimmung im Team Bora Hansgrohe. Jetzt habe ich noch eine letzte, als abschließende Frage vielleicht, eine Woche vor der Tour. Schauen wir mal 4 Wochen voraus, nach den 3 Wochen, was gibt's denn zum Essen am letzten Tag in Paris? Nach 3 Wochen strenger Plan, gibst du da noch den Plan vor oder heißt in Paris dann wirklich feuerfrei jetzt? Ist alles erlaubt?
Da gibt's natürlich keinen Plan mehr. Also meistens sind die so fertig, dass sie gar nicht so richtig Hunger haben mehr und gar nichts mehr reinkriegen. Aber da wird irgendwie essen gegangen in einem Restaurant in Paris.
Dann gibt es ja da auch noch diese bekannte Party ganz am Ende. Also da gibt es auch, was da an flüssiger Form dann da gekommen wird, das dürfen dann die Fahrer selbst entscheiden. Das
dürfen die Fahrer selbst entscheiden. Was mir immer wichtig ist, dass es auch am letzten Tag, wenn natürlich Immunsystem und alles so ziemlich am Anschlag ist, dass sie halt schon noch ihren Recovery Shake nehmen im Ziel. Einfach um die eine Stunde nach Ende der Etappe noch irgendwie gesund zu überstehen und dann danach, das dauert dann ewig, bis es dann mal Abendessen gibt am letzten Tag.
Was machen da die Betreuer? Feiern die eigentlich auch mit und trinken auch mal ein Bierchen mit?
Ja, natürlich, klar. Ja, das macht ja auch das Team irgendwo aus.
Dann gibt's einen guten Abschluss in Paris.
Manche müssen dann schon nach Hause fahren, aber die da sind, klar, wird schon gefeiert gemeinsam.
Cool. Top. Dann sind wir damit durch. Das war Robert Gorgos, Ernährungswissenschaftler im Team Bora Hansgrohe. Robert, vielen, vielen Dank, dass es bei dir so kurzfristig vor der Tour noch geklappt hat. Danke fürs Gespräch und die Infos. Und wir wünschen dann jetzt schon mal eine gute Fahrt nach Frankreich und erfolgreiche und tolle 3 Wochen für euch.
Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Danke.
Ja, das war Robert Gorgos, der Ernährungschef, Ernährungswissenschaftler vom Team Bora Hans Grohl. Fand ich ehrlich gesagt super interessant. Also was darum kommt, was die sich da reinballern, 1000 Kilogramm.
Bringen sie mit, finde ich Essen, Wahnsinn.
Allein was sie schon hinbringen, ja.
Überleg mal, wenn man das hochrechnet, wie viel Kilokalorien das sind.
Das ist Wahnsinn.
Ja, aber auch, geht in die Millionenbereiche.
Fand ich aber auch sehr, sehr spannend, jetzt, das, was sie jetzt eben auch beim Giro herausgefunden haben oder mit bewiesen haben für sich selber, dass es klappt, dass sie bis zu 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde den Athleten geben können. Also die schaufeln da schon ganz schön rein und vor allem, naja, natürlich, was dann am Ende bei der Party in Paris nach der letzten Etappe geht. Da gibt es ja auch die ein oder anderen Stories, wie kaputt welche Fahrer es da überhaupt noch schaffen zu feiern und sonst die.
Da macht er die Augen zu dann.
Augen zu gesagt, genau.
Und weglaufen.
Ja, aber da wird es auch schon das ein oder andere Bierchen geben. Ist nach den 3 Wochen ja dann absolut verdient. Ich freue mich brutal. Freunde, es geht in einer Woche geht's los, die Tour de France. Wir ziehen uns jede Etappe rein, auch für euch Zuhörer da draußen. Wir haben es vorhin schon angekündigt, jede Etappe in einem kurzen Mini-Podcast quasi rekapitulieren. Immer wieder mit einzelnen Kategorien, die wir uns schon ausgedacht haben. Das werdet ihr dann noch mehr dazu hören. Es wären geile 3 Wochen. Ich habe brutal Bock.
Ansonsten kann man nur sagen, schaut mal auf unserem Insta-Channel vorbei.
What's up?
Da halten wir euch auch immer auf dem Laufenden, wenn es eine neue Folge gibt. Wie gesagt, nächste Woche kommt im Laufe der Woche noch eine Teamvorschau. Ich glaube, die wird auch recht spannend.
Ja, auch ausführlich wollen wir natürlich die Teams uns anschauen, was die für Teams oder für einen Kader mitbringen zur Tour. Hm.
Aber vorher gehen wir jetzt erstmal auch noch was essen.
Was gibt es bei uns zu essen? Das wollte ich gerade fragen. Was machen wir jetzt?
Wie viel die Suppe von Peter Sagan bei dem Wetter sicher nicht.
Die slowakische Suppe. Ja, wir schwitzen hier im Studio vor uns hin. Aber ja, was? Jetzt noch ein kleines Radler, alkoholfrei.
Radler. Ja, aber nur, weil es Radler heißt.
Ja, der muss vielleicht noch gehen hinten raus. Ja, das war die erste Folge von What's Up, dem Radsport-Podcast. Heute waren mit im Studio Jonas Bayer.
Macht's gut.
Lukas Bergmann.
Servus.
Und Thomas Gerlich. Cool, dass ihr dabei wart. Nächste Woche gibt's die zweite Folge. Danke fürs Zuhören.